Nebenstimmen. Der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern. In Nebenstimmen hören Sie Gespräche von Ensemblemitgliedern mit von Ihnen selbst ausgewählten Gesprächspartnerinnen und Partnern zu Musik, Kunst und Leben. Erfahren Sie, woran die Musikerinnen und Musiker gerade arbeiten und was sie persönlich beschäftigt.
Wir begrüßen sehr herzlich unsere Hörer und Hörerinnen zu dem Ensemble Modern Podcast Nebenstimmen. Heute ist der 13. Juli 23. Die Welt brennt überall und umso großartiger finde ich es, dass wir heute Iris Terschiphorst zu Gast haben, die eine Woche bei und mit uns arbeitet, hier in Frankfurt, die immer die Welt in die Musik mit hineingelassen hat und reflektiert hat und engagiert und politisch bewusst komponiert hat. Mein Name ist Christian Hommel, ich bin Mitglied des Ensemble Modern und Iris, ganz herzlich willkommen. Du arbeitest gerade eine Woche mit jungen Komponistinnen. Ich glaube, es sind überwiegend Komponistinnen diesmal.
Nein, ich glaube, das ist paritätisch.
Ah, ist paritätisch.
Ja, oder sind es sogar mehr Komponistinnen? Ich weiß es gar nicht. Aber erstmal noch vielen Dank für die Einladung, Christian. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen an unbekannte Hörerinnen und Hörer.
Und es sind ganz frische Kompositionen. Unsere Reihe Young Talents, internationales Komponistinnen-Seminar. Wie ist die Arbeit bis jetzt verlaufen?
Also wunderbar, muss ich sagen. Also es ist ja ein tolles Prinzip, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Und es ist natürlich großartig, dass die jungen Komponistinnen und Komponisten die Möglichkeit haben, tatsächlich mit euch erfahrenen Musikern alles auszuprobieren, was sie im Kopf haben und wirklich auszuprobieren mit euch professionellen Musikerinnen. Das ist also wirklich, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ganz großartig, vor allen Dingen dafür wirklich zu gucken, stimmt die Vorstellung, die ich habe von dem, was ich eigentlich will und wie ist dieses Verhältnis von Vorstellung, das aufs Papier bringen und die Übersetzung dann von euch Musikerinnen wieder in den wirklichen Klang. Also das sind ja Ketten von Prozessen. Und das wirklich erleben zu können, wirklich ausgeführt zu bekommen, was man da dann versucht hat, auf Papier zu bringen, das ist großartig.
Ja. Das ist ja auch das wahnsinnig Schwierige für gerade junge Komponistin, zu wissen am Schreibtisch und bei der Planung, wie wird es klingen? Musst du da oft noch eingreifen?
Also ich habe ja nicht sozusagen das im Vorfeld begleitet, sondern ich bekomme die fertigen Partituren hier von euch. Und das heißt, also an dieser fertigen Partitur kann man zwar noch Dinge erfahren oder darüber sprechen und im Detail auch überlegen, was vielleicht für eine nächste Partitur dann anders sein muss. Aber wir können jetzt nicht nochmal groß umstellen oder umschreiben lassen, denn die Musikerinnen haben ja schon die Stimmen, das heißt, und haben schon damit geprobt. Das heißt, jetzt muss man das Bestmöglichste aus dieser Version und aus diesem Stadium herausarbeiten, um dann mit neuen Erfahrungen wirklich in ein neues Projekt zu gehen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe hier von den Musikerinnen und von uns allen.
Ja, und am Sonntag wird das Ergebnis im Konzert hier in Frankfurt in der Schwedlerstraße in unserem Dachsaal zu hören sein.
Ja, schön.
Ja, zu dir. Du bist eine der vielfältigsten Komponistinnen, die ich mir überhaupt vorstellen kann und die ich kenne, die aus allen Sparten der Musik immer wieder Elemente und Klänge mit einbezogen hat. Du evozierst Bilder, die einen immer wieder platt machen und aufregen, die oft schlagartig wechseln. Es ist voller Fantasie. Und du hast aber zunächst du bist Professorin in Wien.
Ich war es. Emeritiert.
Du bist schon emeritiert, das glaubt man
schon
gar nicht.
Schon ist gut, ja. Ich habe ja noch 2 Jahre dran gehängt.
Ja, und für Medienkomposition. Richtig. Kannst du unseren Hörerinnen und auch mir erklären, was der Unterschied zu normaler Komposition ist.
Das war in Wien recht speziell. Normalerweise wird man ja als Medienkomponist schnell in die Filmmusikecke gestellt. Das gibt es zwar auch in diesem Studiengang, aber mein Vorgänger und auch wir zusammen haben versucht, ein Profil zu erstellen, wo sozusagen der technische Umgang mit den Medien, die möglich sind, auch mit in das kompositorische Denken einfließt, aber doch auch auf eine sehr reflektierte Weise. Also nicht einfach nur affirmativ das verwenden, was möglich ist, sondern wenn man etwas verwendet, zu überlegen, ja, warum verwendet man es und was sind auch die Hintergründe dieses Mediums und kann man die reflektieren und mit in die Komposition vielleicht einfließen lassen. Das ist aber im Umbruch gerade in Wien und da gab es viele verschiedene Ansichten und Meinungen. Also das war auch, um es mal sozusagen nicht ganz unvorsichtig auszudrücken, ein kleines Minenfeld.
Aber ihr habt auch Filmkomponistinnen ausgebildet?
Ja, es war immer wieder auch und der große Wunsch natürlich, weil die Universität in Wien ist ja riesig und es gibt ja eine riesig große Filmmusikabteilung, also die ganz großartig ist, das wissen wir alle. Und da war sehr oft der Wunsch der Studierenden der Filmmusikakademie und unseren Komponistinnen, doch gemeinsame Projekte zu kreieren, was immer wieder auch versucht wurde, aber auch nicht ganz einfach war, weil die Filmmusik in der Akademie für Film eine spezielle Rolle hatte, nämlich eigentlich gar keine. Und das sind natürlich ästhetische Positionen, die von einzelnen Menschen auch durchaus mit großer Ernsthaftigkeit und auch gutem Grunde verfolgt wurden. Man kann das aber, es ist natürlich schwierig, das für viele dann zu übertragen. Und wir haben diese Wünsche der Studierenden total ernst genommen, weil es natürlich immer großartig ist, sozusagen interdisziplinär miteinander zu tun zu haben. Da sind die Lerneffekte ganz groß und haben dann versucht, doch solche Projekte auf die Beine zu stellen.
Spannend.
Ja.
Und jetzt lebst du in Berlin?
Ja, ich bin noch nicht ganz abgebaut in Wien, muss ich sagen, wie man das so ein bisschen platitüdenhaft formuliert. Aber ich tendiere wieder in die Berliner Richtung, auch aus familiären Gründen und weil natürlich da auch mein uraltes soziales Umfeld ist. Meine meisten Freundinnen und Freunde leben in Berlin. Insofern fühle ich mich doch immer noch dort mehr zu Hause als in Wien, obwohl, ja, ich die Stadt Wien mir auch natürlich ans Herz gewachsen
ja,
ist.
Ja, das glaube ich. Und in Berlin bist du an der Akademie der Künste verantwortlich für den Bereich Musik.
Ja, ich bin da Vizerektorin der Sektion Musik und mittlerweile auch in der Europäischen Allianz der Akademien tätig. Das ist ja eine institutionelle Zusammenführung aller europäischen Akademien, die unsere Präsidentin Janine Meerapfel ins Leben gerufen hat. Ich glaube, in heutigen Zeiten wirklich sehr wichtig. Und ja, da bin ich mittlerweile auch aktiv und habe zusammen mit der Schriftstellerin Cécile Weißbrot eine Klimagruppe ins Leben gerufen. Und wir versuchen sozusagen auch auf dieser Ebene mehr Bündelung von Kräften zu erreichen im gesamteuropäischen Kontext. Ne?
Großartig. Aber kehren wir zu den Anfängen, zu deinen Anfängen zurück. Du bist in Hamburg aufgewachsen?
Nein.
Ach nicht?
Nein, ich bin sozusagen in Hamburg abgeworfen, würde ich jetzt etwas despektierlich formulieren. Ich bin in Hamburg geboren und musste aber dann gleich mit meinen Eltern umziehen, beziehungsweise mein Vater war schon vorausgezogen, habe dann einige Jahre in Mannheim gelebt. Dort wurde meine zweite Schwester geboren, dann sind wir wieder umgezogen. Also wir haben so ein bisschen ein nomadenhaftes Leben geführt in der Familie. Und insofern ist es so, dass tatsächlich, ich bin ja, ich glaube, im Alter von 26 nach Berlin gekommen, ist Berlin die Stadt, in der ich am längsten in meinem ganzen Leben gelebt habe.
Dort fühlst du dich zu Hause.
Ja, und das war auch die Stadt, in der ich gleich dachte, als ich das erste Mal da war, das ist meine Stadt, warum auch immer, denn es gibt ja sowas.
Ja, du hast dich am Anfang aber in Bremen zur Pianistin ausbilden lassen.
Ja, das war mehr oder weniger tatsächlich auch durch einen Umzug wiedergekommen, denn ich habe, meine Mutter ist ja eine sehr gute Klavierspielerin gewesen und hatte immer viele Schüler zu Hause, sodass es ganz selbstverständlich war, dass ich auch, oder meine ganzen Geschwister, wir fummelten immer irgendwie doch am Klavier herum und probierten Dinge aus und so weiter und so fort. Und ich hatte immer ein gutes Gehör und konnte dann die Sachen, die meine Mutter unterrichtete oder die sie dann selber abends oft spielte, habe ich mir dann so zurechtgefummelt nach Gehör. Und irgendwann sagte sie so, jetzt reicht's, du brauchst richtigen Unterricht, ich suche dir jetzt einen Lehrer. Und da wohnten wir gerade in Westfalen und sie kamen auf die Idee, mich in der Vorklasse des Osnabrücker Konservatoriums damals anzumelden bei dem Pianisten Karl-Heinz Schlüter, was ich einen völlig irrwitzigen Gedanken fand, weil ich dachte, was, also ich, was soll ich da denn? Und dachte, sie ist verrückt geworden. Und zur größten Überraschung meinerseits hat er mich gleich in seine Vorklasse aufgenommen. Dann, das war sozusagen mein erster offizieller, richtiger Lehrer. Und dann sind wir wieder umgezogen und es war kurz in der Überlegung, ob Karl-Heinz Schlüter eine Professur in Bremen bekommen würde als Pianist. Und dann hieß es, nein, es geht doch nicht. Und er riet mir dann aber, Mensch, aber dann musst du jetzt da in die Vorklasse und da weiter studieren. Ich ging ja noch zur Schule, ich war ja noch jung. Und dann hat meine Mutter wieder gesagt, ja, dann versuch mal da raufzukommen.
Und auch das hat geklappt.
Die spinnen doch alle. Aber dann wurde ich auch da genommen und ja, und das war zu meiner großen Überraschung, aber war natürlich auch toll, weil ich dann wirklich mich gefordert fühlte und ganz neue Literatur kennenlernte.
Du hast und das dann durchgezogen.
Ich habe dann während meiner Schulzeit schon, da bin ich einmal in der Woche mit dem Bummelzug aus dem höchsten Norddeutschland kommend nach Bremen getrödelt und dann bin ins Konservatorium marschiert, hatte dann meinen Unterricht und dann abends spät wieder zurück. Habe manchmal deswegen auch die Schule geschwänzt. Aber und dann hieß es, als es zur Frage kam, ja, was willst du werden? Also es schien mir so vieles möglich, ja, also von Schriftstellerin über Biologin bis hin zu ich weiß nicht was, aber es ist ja merkwürdig, ich hatte ja schon viel Lebenszeit doch mit meinem geliebten Klavier verbracht und das war durchaus, das ist noch eine andere Geschichte, eine wirkliche Liebe, die aus der Not geboren war. Also es war sehr existenziell für mich, eigentlich Klavier zu spielen. Weniger existenziell war das sozusagen tatsächlich professionell zu machen, aber das Spielen selbst, das war, ja, ich würde sagen, lebenswichtig für mich. Und dann hieß es ja, Mensch, du musst das studieren. Also alle rieten mir zu. Meine Eltern übrigens nicht, ne? Aber sozusagen das Umfeld in der Hochschule. Und dann dachte ich, na gut, ich probiere es einfach 2-3 Jahre aus und guck mal, wie ich weiterkomme und was mir daran, also ob das wirklich das ist, was ich machen möchte. Und so bin ich dann, ja, in Bremen gelandet.
Und war das eine klassisch-romantische Ausbildung oder hattest du damals schon die Liebe zur neuen Musik entwickelt?
Nein, überhaupt nicht. Also neue Musik spielte in unserem Studium überhaupt gar keine Rolle, muss ich wirklich sagen.
Wie wird man dann aus einer ausgebildeten Pianistin eine avancierte Komponistin?
Das ist natürlich noch ein langer Weg gewesen. Denn
du bist erst mal auf Weltreisen gegangen.
Ja, und das hat natürlich auch eine Geschichte. Das ist sozusagen, ich wollte dann von Bremen weg und hatte mich in Freiburg angemeldet und dort auch ein Vorspiel sozusagen absolviert und hätte dort im Wintersemester dann in Freiburg in der Klavierklasse von Margulis, glaube ich, war das, aufgenommen werden können. Und ich weiß noch, dass diese Freiburger Zeit einerseits aufregend war, also mich da vorzustellen und dort auch vorzuspielen und so weiter. Aber ich hatte da ja nicht ein eigenes Zimmer und nichts. Also man ging morgens da in die Übezellen und dann musste man schon
noch
anstehen.
In den historischen Häusern
ganz
in der Altstadt.
Genau. Und man stand dann also an, weil es so viele auch gar nicht gab. Und das war für mich so abschreckend, dass ich dachte, soll jetzt mein weiteres Leben in Übezellen verbracht werden? Und diese Vorstellung war plötzlich so schockierend für mich, dass ich dachte, ich brauche jetzt Abstand. Und dann,
also du hast auch Freiburg nicht als Eldorado der neuen Musik entdeckt. Ich glaube, Klaus
nicht.
Huber war vielleicht schon Professor.
Ja, dort. Aber das war noch, also ich war noch sozusagen ein Naivling in Sachen neue Musik. Also ich war wirklich noch ganz und gar verbunden mit der traditionellen Klavierliteratur, mit meinen Vorlieben von Schumann, Beethoven und Bach. Also ganz, ganz traditionell und klassisch unterwegs. Und dachte nur so, das ist es nicht. Das ist, und zwar tatsächlich aus den Gründen. Ich sagte, ich kann doch nicht mein Leben mit einer Liebe zu einer Zeit verbringen, die längst vergangen ist und um mich herum passieren ganz andere Dinge. Das habe ich überhaupt nicht zusammengebracht. Also dieses mein eigentliches Leben sozusagen außerhalb der Musik und dieser Musik, die wie eine Parallelwelt war, eine wunderschöne, die ich sehr geliebt habe, in die ich eintauchen konnte. Aber ich habe diese Welten einfach nicht zusammengebracht und habe irgendwann überlegt, nee, das geht für mich einfach nicht. Und hatte aber, wie gesagt, keine Ahnung von neuer Musik und bin dann erstmal losgezogen zum Entsetzen aller. Also ich weiß noch, dass mich auch der damalige Direktor der Bremer Hochschule anrief und sagte, Frau Tschippos, Sie müssen das machen, Sie können doch nicht einfach jetzt das alles stehen und liegen lassen, das geht gar nicht. Und ich weiß, oder wie verzweifelt ich war, dachte, geht das nicht, ich weiß es nicht, ich fahre erstmal weg. Und dann war es wirklich eine solche Erfahrung, einfach mal ohne Klavier zu sein. Das hatte ich jahrelang überhaupt nicht erlebt und ich dachte immer, ich kann ohne Klavier nicht leben. Und war dann tatsächlich, blieb dann weg, weil sich eins nach dem anderen ergeben hat. Ich habe einen kleinen Job bekommen, erst als Anstreicherin.
Warst du nicht auch weit weg in Afrika?
Ich war weit weg, ja. Und habe mich sozusagen mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten. Und das war für mich als Mensch unglaublich wichtig. Also mich in anderen Kontexten als nur in diesem klassischen Musikkontext zu erleben, andere Kulturen kennenzulernen, andere Musiken kennenzulernen, andere Sprachen zu hören und zu lernen.
Und das kam ohne die Impulse von außen, es kam aus dir heraus. Ja. Großartig.
Ja, das muss mich tatsächlich so sagen. Und als ich dann nach Deutschland zurückkehrte, dachte ich, also was mache ich jetzt? Ich studiere vielleicht Anthropologie oder Philosophie oder Kulturwissenschaft. Also ich war lernbegierig. Also ich würde diesen Komparativ, den es nicht gibt, dafür verwenden. Und bin dann tatsächlich in Berlin, habe ich einen Platz bekommen an der FU seinerzeit für Theaterwissenschaften. Und da bin ich dann hingegangen und war auch begeistert, wirklich Neues lernen zu können. Habe dann eigentlich über ein ganz spannendes Seminar, was die Schriftstellerin und Philosophin Eva Meyer gegeben hat, nämlich Weibliches Schreiben hieß das damals. Und das war, ich glaube, Ende der 80er oder so. Da habe ich mich dann angefangen, sehr mit Philosophie zu beschäftigen. Und darüber, und das ist die lange Antwort auf deine kurze Frage, kam eigentlich der Gedanke, ja verdammt, ich lese jetzt zeitgenössische Philosophen, habe aber keine Ahnung von zeitgenössischer Musik. Also das muss jetzt erforscht werden. Und das war plötzlich so ein totaler Wille und Impetus, zu gucken und zu hören, was macht eigentlich die Musik heute? Und dann habe ich schnell gelesen, natürlich landet man dann schnell bei Cage, das ist ja das Populärste, wenn man anfängt. Und habe dann gelernt, ja, okay, Cage, es gibt Schnäbel in Berlin. Und ein paar Tage später stand ich in der HDK in einem Seminar bei Dieter Schnäbel und habe gesagt, ja, ich komme von außen, darf ich mitmachen? Und er war ja großzügig und das waren meine Anfänge. Und dann habe ich natürlich begeistert jedes Konzert besucht. Damals gab es ja noch kein Internet, das ist heute unvorstellbar. Also man konnte sich nicht durch Stücke hindurchklicken und mal gucken, was macht der, was macht jener. Nein, also es ging darum wirklich, ich habe jedes Konzert besucht und hatte mir einen großen Sony Professional gekauft, den ich immer heimlich in einem Rucksack hatte mit so Earphones, habe alles mitgeschnitten, mir dann die Partituren mühseligst besorgt, auch das war ja nicht leicht. Und dann zu Hause diese ganzen Stücke studiert, nicht? Und dann überlegt, ja, was gefällt mir daran, was finde ich interessant, was spricht mich an, was nicht. Und habe dann ganz anarchisch sozusagen mich sozusagen an die Musik herangetastet und mit ganz großer Neugierde und großer Begeisterung.
Das heißt im Grunde auch autodidaktisch, weil Schnäbel hat nicht Kompositionsversuche von dir angeschaut oder dir Aufgaben gegeben. Er war einfach nur ein freundlicher
Gastgeber. Was großartig war, er war Gastgeber und ich bin natürlich sofort in so einem Umfeld da auch gelandet. Also ich habe sehr viele Freunde auch aus der Zeit, also die ganzen MaulwerkerInnen, Anna Clementi habe ich damals kennengelernt, Christian Kesten, Gisburg Smialek, also mit denen ich auch dann viel gearbeitet habe.
War Isang Jun zu der Zeit auch noch?
Nein, es war kurze Zeit später oder aber ich weiß es einfach nicht. Mhm. Beides ist möglich. Ich kann mich daran nicht mehr gut erinnern, aber ich habe ihn nie gekannt. Aber sehr wohl Luigi Nono, der in der Zeit dann kam und der genauso ein offenes Haus führte, der auch seine Seminare und seine Unterrichtsstunden geöffnet hat. Mhm. Nicht? Und Gleichzeitig wollte ich es aber auch dann präzise machen und ich weiß noch, dass ich gedacht habe, ich brauche jetzt Tonsatzunterricht und dann bin ich zu Mayako Kubo marschiert, die ich kannte und sagte, du, also ich möchte, ich hatte ja Tonsatz auch im Studium, das ist klar, aber ich möchte ein bisschen avancierteren Tonsatz lernen und dann habe ich wirklich brav meine Aufgaben durchgemacht, hatte dann aber sehr schnell eine Idee für ein erstes Chorstück. Also eine Idee, die eigentlich aus der Philosophie geboren war und habe versucht, das zu verschriftlichen. Und das habe ich dann auch unter anderem Schnäbel gezeigt, aber auch einigen anderen. Und das fanden viele Leute total interessant und haben sozusagen mich bestärkt, ja, du musst einfach weiter deine Sachen ausprobieren und vor allen Dingen aufs Papier bringen und schreiben. Und so bin ich wirklich ins Schreiben gekommen. Ohne.
Du bist also nie akademisch fehlgeleitet worden.
Das
du
kann man
hattest
so sagen,
das Glück,
ja,
dass du immer den Ausdruck in dir und aus dir gesucht und gefunden hast. Durch natürlich mit Anregungen und professionellem Studium, aber nicht dadurch, dass du über eine zu lange Zeit im akademischen Betrieb irgendwie auf quasi Befehle reagiert hast.
Nein, das stimmt. Ich würde es aber vielleicht etwas anders formulieren. Und das erinnert mich an eine Diskussion, die ich einmal hatte, als ich mit Helmut Lachemann auf einem Podium saß und er so zu mir sagte, Mensch, also du kannst aber von Glück sagen, dass du nicht einen Lehrer hattest und so weiter. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, nee, das würde ich aber anders denken. Ja. Also ich wäre damals auch dankbar gewesen, hätte ich noch sozusagen noch geballtere Informationen bekommen und hätte sich jemand meiner im besten Sinne angenommen, was auch immer das dann heißt, nicht? Aber eins muss ich auch sagen, was in meiner Situation wirklich auch, was mich weitergebracht hat, weil es mir einfach finanziell Dinge ermöglicht hat. Das war eine einmalige Institution in Berlin. Ich glaube, die hat es damals zu der Zeit, also in den 80ern, wirklich nur in Berlin gegeben. Das war die Künstlerinnenförderung. Das war von der Senatsverwaltung ein Programm, was nur Künstlerinnen zugutekommen sollte. Und da habe ich zum Beispiel, kann ich mich erinnern, einmal einen Antrag gestellt, der hieß, so ein bisschen naiv, ich habe das sicherlich anders formuliert, aber so habe ich es in Erinnerung, ich möchte wirklich Partituren studieren und möchte das jeden Tag 10 Stunden lang machen, ob ich dafür sozusagen Stipendium bekommen könne. Und ich möchte dann daraus, aus diesen Erfahrungen heraus, ein Stück schreiben. Und ich habe das Stipendium bekommen. Und das ist natürlich großartig
gewesen.
Für ein Jahr war das? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht waren es 6 Monate oder das kann ich, weiß ich ja, nicht mehr, aber ich möchte das nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wie ungewöhnlich das war und wie, ich würde denken, für meine Karriere wirklich extrem wichtig, weil es mir das Gefühl gab, da ist eine Institution, die Karrieren oder Persönlichkeiten, wie ich es bin, berücksichtigt. Und du darfst nicht vergessen, deine Frage nach dem Studium in Bremen, es gab dann auch zum Beispiel eine Dirigentenklasse, aber alles war, wir als Mädchen oder jungen Frauen dachten, das ist nicht für uns.
Ja, in dieser verschrobenen Männerwelt.
Und das hat weniger
das finde ich großartig, dass du das erzählst, dass es da tatsächlich eine Stelle gab, die dir zu dieser Zeit bereits als Frau diese Hilfe gegeben hat. Weil als Komponistin hattest du sicher auch viele Schwierigkeiten oder bist auch gelegentlich oder oft an Wände gestoßen.
Das war ja noch sozusagen ganz in den Anfängen und ich hatte dann, ich habe mich sehr schnell auch organisiert und das ist eigentlich wirklich so durch die Bekanntschaft, meine Bekanntschaften über diese Schnäbelgruppe gekommen, habe ich auch viele Musikerinnen kennengelernt und hab dann erst ein eigenes Duo gehabt, also ich habe mich sehr schnell auch für Elektronik interessiert und hatte dann Sampler und habe dann ein Duo gegründet mit einer Geigerin zusammen, in dem ich selber Klavier und Sampler gespielt habe. Und ich habe für uns einfach Stücke konzipiert. Mhm. Und dieses Duo hat sich dann ausgeweitet auf ein ganzes kleines Ensemble, was ich ins Leben gerufen habe. Wir waren dann 5 oder 6 Frauen, alles tolle Musikerinnen aus verschiedensten Sparten. Und wir haben Stücke gespielt. Also ich habe Stücke für dieses Ensemble entworfen und die haben wir aufgeführt und zum Teil mit großen.
Und du am Klavier?
Ich am Klavier und am Keyboard und am Sampler, also in dieser Kombination. Und Ja, wir haben dann, das war eine ganz lustvolle Zeit. Also ich habe geschrieben und wir haben gemeinsam probiert und studiert. Und dann hatte ich aber auch die Aufgabe, sozusagen Konzerte zu akquirieren und sozusagen als, ich sage mal im weitesten Sinne, Veranstalterin tätig zu sein. Und wir haben tatsächlich viele Konzerte gemacht in Berlin. Und unser größter Erfolg war der Blaue Brücke-Preis in Hellerau, wo wir als Ensemble mit der Komposition, das war ja ein größeres multimediales Ding, einen Preis gewonnen haben. Und insofern, und dann ist diese Musikszene, die, ich sag mal ein bisschen provokativ, die etwas orthodoxere Musikszene, tatsächlich auf uns und auf mich aufmerksam geworden. Und so wurde ich allmählich sozusagen angefragt, hast du vielleicht mal Lust, für uns zu schreiben? Und ich muss sagen, zum Beispiel das erste...
Da war das Ensemble Modern aber noch nicht mit dabei.
Das Ensemble Modern? Nein, war nicht dabei. Das Ensemble Modern habe ich ja durch die Zusammenarbeit mit... Nee, das stimmt nicht. Hermann habe ich als Ersten kennengelernt. Ah, ja. Da hatte ich auch wieder von der Senatsförderung ein Klavierstück schreiben und ich wollte...
Iris meint meinen Kollegen Hermann Kretschmer, den
ganz
Pianisten.
Genau, ganz genau. Und es war ein Stück für... präpariertes Klavier und Sampler, das immer noch gespielt wird übrigens. Das heißt Eden Cinema.
Eden Cinema.
Und das hat Hermann in der Tat uraufgeführt. Und da war ich allererste Mal in Frankfurt. Daran erinnere ich mich. Und ich fand es ganz aufregend. Natürlich das Ensemble Modern. Ich hatte natürlich mittlerweile von euch gehört und von den ganzen tollen Konzerten. Und hatte euch, glaube ich, auch da einmal schon in der Philharmonie gehört. Ich glaube sogar mit Zappa, kann das sein?
Ja, das war die Zeit.
Das war natürlich die Zeit.
Und ich war also mich natürlich nicht. Ich war noch Studierender damals. Erinnerst du dich noch, wo die Aufführung von Eden Cinema in Frankfurt war?
Die war nicht in Frankfurt, die war in der Tat in Berlin.
In Berlin.
Und zwar hieß es damals noch Pot de Ville. Ich glaube, das heißt heute Haus der jungen Talente oder so. Das war in der Klosterstraße und war auf irgendeinem Festival, glaube ich, das erinnere ich gar nicht mehr so sehr. Aber ich erinnere mich sehr gut noch an, wie ich hier in Frankfurt mit Hermann geprobt habe. Und Bill und manche kamen dann manchmal so rein. Und später kannte ich Bill natürlich sehr gut, aber ihr wart mir ja alle
Bill
noch
Formen,
fremd.
Der Trompeter, richtig, genau. Der ja jetzt auch schon seit langer Zeit in Berlin lebt und arbeitet.
Richtig. Und so habe ich einige von euch da schon kennengelernt. Aber Hermann war sozusagen mein erster und ich glaube, das erste Ensemble-Projekt war mit Helmut zusammen.
Ja, das kam dann in den 90er Jahren, in den späteren 90er Jahren. Ja. Also das ist hochinteressant, wie du die 80er Jahre jetzt wieder
das
auferstehen
war 80er
lässt und dein
und
Leben.
Anfang 90er.
Ja, dann kam 89, der Mauerfall. Was hat sich verändert dann? Du warst ja noch auf dem Weg, du hast für deine Gruppe komponiert und performt.
Also ich kann nicht sagen, dass der Mauerfall jetzt sozusagen künstlerisch für mich bedeutsam gewesen wäre. Das erinnere ich nicht. Er war natürlich sozusagen im Leben der Stadt total bedeutsam. Und ich kann mich erinnern, ich habe ja auch viele Jobs oder Sachen gemacht. Und ich hatte seinerzeit, also vor 89, war ich im Verein für interkulturelle Jugendarbeit tätig, in Berlin-Kreuzberg 36, wie es damals hieß, in der Schlesischen Straße beheimatet und hatte die Aufgabe, das war noch vor dem Balkankrieg, eine Jugendgruppe mit Musik zu unterrichten, die aus den verschiedensten jugoslawischen Nationen bestand, Serben, Kroaten, Slowenen, ich weiß gar nicht, was noch. Und die alle miteinander schon in großen Konflikten waren. Also das war schon die heiße Zeit. Und ich erzähle es darum, weil dieser Tag 89 oder beziehungsweise der Folgetag mir aus dem Grund so sehr in Erinnerung geblieben ist, weil ich da eine Probe hatte mit all diesen Jugendlichen und die waren so in der Pubertät und normalerweise rotzfrech, um es mal so zu sagen. Und der Kleinste war, glaube ich, oder der Jüngste war 12. Und wir kommen so aus dem Übungsraum heraus und gehen Richtung Oberbaumbrücke, die ja direkt da bei der Schlesischen Straße ist. Und da war eine Bank und du weißt ja, dass nach 89 sofort sozusagen alle Bürger aus dem Osten ein Begrüßungsgeld bekamen. Und vor dieser Bank stand eine riesige Schlange. Und wir laufen an dieser Schlange vorbei und plötzlich fasst mich der Jüngste an der Hand, also es ist mir nie bisher untergekommen, wirklich wie so eine Mutter und guckt mich ganz ängstlich an und sagt, und müssen wir jetzt alle gehen? Und das ist, da ist mir das Herz stehen geblieben, nicht? Also was das dann, was in den verschiedensten Köpfen da ausgelöst wurde, ja? Also sie sahen plötzlich, das sind die ganzen Deutschen, über die freut man sich, dass die kommen und die werden begrüßt und die kriegen 100 D-Mark und wir sind ja die, nur die Gelittenen quasi und müssen wir jetzt gehen, wenn die alle kommen? Da ist doch gar kein Platz für alle. Und das hat mich so berührt.
Erschütternd, diese Geschichte.
Ja, und das ist das, was ich mit 89 verbinde. Ja. Ne?
Und also irgendwie will ich auch auf Helmut Oehring zu sprechen kommen, natürlich wart ihr auch ein Paar, aber es war ja auch ein grandioses, ich denke immer neuartiges Experiment, eine Zeit lang, vielleicht habt ihr die Zeit gar nicht vorher definiert, wir versuchen das jetzt mal ein Jahr oder vielleicht kannst du uns da noch was drüber, aber wir schreiben unsere Werke jetzt gemeinsam.
Aber da muss ich auch noch zu der Genese erzählen, weil das ist auch wirklich ganz verrückt, weil das auch zeigt, warum wir uns so gut verstanden haben in der Zeit. Denn ich hatte ein Stück konzipiert, auch wieder für meine Gruppe und wollte sozusagen versuchen, dafür auch Gelder zu bekommen, weil ich das größer konzipiert hatte und ich wollte mit einer Gehörlosen arbeiten. Und dann habe ich wirklich recherchiert damals, wo gibt es vielleicht gehörlose Darstellerinnen oder wie geht man vor? Weil ich komme ja nicht aus dieser
Szene. Dieser Impuls war, bevor ich Helmut
kennenlernte. Ja. Und auf diese Weise bin ich an das Hörlosenzentrum in der Kulturbrauerei gestoßen. Mhm. Oder es ist nicht Kulturbrauerei, also in Prenzlauer Berg, Knarkstraße war das, glaube ich. Ich erinnere die Adresse nicht mehr genau. Schönhauser Allee. Und Philipp, mein Sohn, war ganz klein, ich glaube ein Jahr alt und so weiter. Und ich hatte mich telefonisch angemeldet und hieß es, ja, du kannst kommen, da wirst du jemanden kennenlernen und wir machen dich bekannt mit einer Frau, die ab und zu auch Darstellerin ist und so weiter. Und wir kamen da an und die hatten gerade Gymnastikunterricht oder so und wir standen da und Philipp und ich blühten auf, wir fühlten uns gleich total zu Hause, ein ganz merkwürdiges Ding, also was ich auch gar nicht erklären kann. Und dann kam der Uwe Schönfeld, der Mann von der gehörlosen Darstellerin und Schauspielerin und Performerin Christina Schönfeld auf uns zu und meinte, ja hallo, also du bist also Iris und ich bin der Uwe Schönfeld und meine Frau kommt gleich, also ich mache euch bekannt. Und da habe ich Christina Schönfeld kennengelernt. Und das ist dann, leider haben wir die Gelder nicht bekommen und aus dem Projekt ist nichts geworden. Aber dann rief mich ein paar Wochen später Anna Clementi, meine Freundin, an und sagte, du, da ist einer, der arbeitet mit der Christina und der macht irgendwas mit Gehörlosen, da musst du hingehen. Und das war die Dokumentaroper, die Helmut damals in Berlin uraufführte. Also bin ich da hingegangen.
Also Christina Schönfeld war die große gehörlose Performerin und Sängerin, kann man so sagen.
Richtig, mit der Helmut dann auch ganz viel gearbeitet hat, die auch in der Dokumentaroper eine ganz wichtige Bedeutung hatte.
Mit der wir gemeinsam gearbeitet haben.
Und dann dachte ich, Mensch, das ist ja spannend, da macht einer was mit der Christina. Und da bin ich hin und da habe ich dann erst das erste Mal etwas von Helmut gehört und war gleich völlig begeistert. Und am nächsten Tag war eine Diskussion irgendwie, ich glaube, das war sogar in der HDK damals. Und er saß auf dem Podium und ich und Sergej Newski übrigens saß dann auch im Zuschauerraum und wir haben dann Fragen gestellt und später sagte Helmut zu mir, ich war ganz erschrocken, weil du so viel über Gehörlose weißt. Dazu muss man wissen, ich hatte viel, also über kulturwissenschaftliche Interessen mich mit gehörlosen Kulturen beschäftigt und wusste verdammt viel auch über Notation und Schrift und diese ganzen Problematiken.
Und dazu, nur kurz zur Ergänzung, Helmut Oehrings Eltern waren beide gehörlos.
Ganz genau. Also er hatte nochmal einen ganz anderen Grund, sich sozusagen mit dieser Thematik zu befassen. Wie auch immer, wir lernten uns auf diesem Podium dann kennen und fanden uns beide gleich total interessant und haben dann gesagt, ja, schick du mir mal deine Musik und so weiter. Und so ist es zustande gekommen. Und dann sagte er, kurze Zeit später, also wir kannten uns kaum, sagt er, du, ich habe einen Auftrag für Donau Esching, den machen wir zusammen. Ich sage, Donaueschingen interessiert mich die Bohne. Was ist Donaueschingen so ungefähr, ja? Ja, nein, das machen wir. Also das ist, überleg mal, kannst du dir das vorstellen? Und habe ich ein paar Tage überlegt, dass ich, ja, finde ich spannend, machen wir. Und wir hatten beide keine Ahnung, wie wir es anlegen würden. Es war einfach so aus dieser Begeisterung geboren, dass wir irgendwie gleiche Interessen hatten, uns für gleiche Musik interessierten und eigentlich auch bei aller Unterschiedlichkeit in gewisser Weise auch so ein bisschen so einen ähnlichen Zugang zu Musik
hatten. Nicht? Ja.
Und dann haben wir einfach ganz naiv angefangen, jeder für sich in seinem Kämmerchen, haben das nach einiger Weile zusammengelegt. Ich weiß noch, wir waren bei ihm in der Wohnung und hatten jeder unsere, das, was wir geschrieben hatten, und legten das so auf dem Fußboden aus und hatten dann plötzlich eine meterlange Komposition vor uns. Und das war toll. Und dann haben wir, ja, der Teil muss da hin. Und guck mal, da gibt's einen Anschluss da. Und dann haben wir und die Papiere zerschnitten und getauscht und hin und her gelegt. Und wir waren völlig beseelt. Und das war ein großartiges Erlebnis. Und sozusagen ist dieses Polaroids zustande gekommen.
Polaroids, das war ein riesiger Erfolg. War das 99 oder?
Ich glaube, das war früher. Das muss 96 gewesen sein.
Ja.
Also glaube ich. Ja, ich meine ja.
Ja. Ja, und es war etwas Unerhörtes, oder?
Das war unerhört und es war natürlich auch in der Arbeit ganz toll und das war mit euch auch toll. Und da war Christina Schönfeld, die weibliche Performerin, und der Arno, wie hieß der tolle?
Ja, das war Arno Raunig.
Ein großartiger Sopranist. Also diese zwei Hauptfiguren gab es und die Arbeit war auch spannend und toll. Und dann aber dieses Erstaunen, bisschen Unverständnis in Donaueschingen in der Rezeption. Das werde ich auch nie vergessen, nicht? Also ich glaube, es war sogar in der Zeit oder in einer der größeren überregionalen Zeitungen, dass da stehen, ja, und wie geht Zusammenarbeit? Kocht Iris Terschippos den Kaffee oder wie soll das gehen? Also irgendwie sowas.
Ganz nicht? Frauenfeindlich.
Ich war schockiert.
Ja.
Und das war wirklich, das begegnete uns in jeder neuen Komposition. Also das ist immer, es gab kein Interesse daran, also natürlich, es gab so ein voyeuristisches Interesse und man wollte die Musik hören, aber man wollte eigentlich gar nicht wissen, wie das funktioniert hat.
Aber 2000, als wir zusammen auf der Expo, gab es diese Pressestimmen nicht mehr,
da war oder? Es dann, irgendwie war man da einen Schritt weiter, da hast du recht. Aber es war wirklich zermürbend und es war auch für Helmut, muss ich wirklich sagen, zermürbend, weil es waren natürlich, die Attacken waren vornehmlich an meine Person gerichtet, aber das war für ihn auch total schrecklich, denn er ist ja überhaupt nicht der Typ, der das in irgendeiner Weise hätte gutheißen wollen, also im Gegenteil, also man lädt ja nicht jemanden ein für eine erste Komposition, wenn man, also das tut man ja aus gutem Grunde.
Aber ihr habt das irgendwie ertragen und auf euch gegenseitig aufgefangen.
Ja, und wir haben dann wirklich immer wieder auch mit neuem Elan und mit unterschiedlichsten Ansätzen auch immer wieder ein neues Stück geschrieben und ich glaube, wir haben, also es sind viele Stücke entstanden, ich glaube, es waren 13 oder sowas und zum Teil richtig große Sachen, ne? Lange Sachen auch und aufwendig in der Besetzung. Ja, das war eine aufregende Zeit und das war für mich auch ganz toll und das war natürlich auch für mich eine unglaublich lehrreiche Zeit, also diese Art, sich auch über Musik zu verständigen und auseinanderzusetzen und miteinander zu entwickeln und so weiter, das ist natürlich großartig.
Ja, man muss ja sagen, ihr habt als Erste es geschafft, diesen Geniebegriff aufzubrechen, dass ein Individuum es nur schafft, ein Kunstwerk zu schreiben. Und das habt ihr aufs Phänomenalste bewiesen, dass das funktionieren kann.
Ja, und ohne diesen großen Vorsatz, den du jetzt sozusagen...
Den ich jetzt da noch drüber stülpe.
Genau, also das war wirklich aus der reinen Begeisterung. Also ich würde sagen, mit aller Naivität haben wir das gemacht. Und eventuell, das kommt mir aber jetzt nur in den Kopf, wenn wir originär aus dieser Szene gekommen wären, hätten wir es wahrscheinlich gar nicht gemacht, weil wir dann diesen Überbau, von dem du jetzt sprichst, so verinnerlicht hätten, dass uns das gar nicht in den Kopf gekommen wäre.
Ja.
Aber wir kamen aus irgendeiner anderen Richtung und wir waren nur begeistert, sozusagen etwas teilen zu können, was schwer zu teilen ist. Ne?
Ja. Ihr wart ungefähr 7 Jahre, habt ihr...
Das hast du gut recherchiert.
Das habe ich immerhin gut recherchiert, ja.
Ja.
Und seitdem habt ihr guten Kontakt und schreibt
eure
eigenen Kompositionen.
Genau, also dann haben sich unsere Wege wieder sozusagen auseinanderdividiert. Aber wir sind nach wie vor in gutem Kontakt gewesen und auch immer interessiert an der Arbeit des anderen. Ich habe ja zum Beispiel vor 2 Jahren habe ich so ein Festival kuratiert und dann habe ich auch von ihm Stücke quasi mit ins Programm genommen. Also ich bin immer auch interessiert, was er macht natürlich denke, das ist umgekehrt auch so. Also ja, aber es war eine wichtige Zeit. Ne?
Wir können ja einen Zeitsprung vornehmen. 2018 hatten wir dann wieder Kontakt hier in Frankfurt mit Literaturum, oder?
Ja,
da
richtig.
Da hast du ein Projekt mit Felicitas Hoppe und uns.
Und das ist witzig, dass du das ansprichst, weil ich habe gerade vor 2 Tagen, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich mache zurzeit wieder ein Projekt mit Felicitas Hoppe, was aus der Zeit resultiert, weil so kurzfristig das damals auch anberaumt war und so sehr wir damals uns nicht kennen, ins Wasser geschmissen wurden und sozusagen mit der Bitte, bitte mach doch was zusammen, so sehr hat das getragen, sodass wir seitdem wirklich in einem intensivsten Austausch immer wieder auch sind über unsere Gewerke, über Musik und Literatur. Genau, und das war ein sehr schönes Projekt und ein spannendes Projekt, obwohl es unglaublich stressig war, weil wir hatten ja nur ganz, ganz kurz Zeit und wir mussten sozusagen aus unserer Gabelkiste schöpfen. Aber witzigerweise hat mich gestern auch euer erster Geiger nochmal darauf angesprochen, der damals ja mitgespielt hat, 2018, und der zu mir sagte, Mensch, ich erinnere mich, die Felicitas hatte so eine wunderschön musikalische Stimme. Ich sage, ja, genau, ich kann diese Stimme auch nicht vergessen. Also es war auch mit euch dann wieder oder mit diesem kleinen Ensemble, was damals dann gespielt hat, so eine schöne Erfahrung. Und mit ihr dann auch auf dem Podium, sehr ungewöhnlich, nicht, als Leserin und sie dann mit in die Musik zu integrieren. Ja, das hat, das war auch aufregend. Ne?
Ihr habt ja auch eine wichtige Gemeinsamkeit. Euer Werk richtet sich oft an Kinder auch.
Ja, das weiß ich von Felicitas nur am Rande durch ihre Erzählungen. Also ich kenne ihre Kinderbücher weniger, aber ich weiß, dass es ihr ganz wichtig ist und dass sie auch, so wie ich, viel auch in Schulen gegangen ist, um sozusagen Literatur und Sprache und dass die Freude am Lesen und am Erfinden vor allen Dingen, nicht? Die Freude an der Imagination, das ist ja das Entscheidende. An der Fantasie oder die Bestärkung eines jeden in seiner fantasievollen Kraft, um es so zu sagen, dass ihr das ganz wichtig ist. Und das ist bei mir genauso, nicht? Denn ich finde, da werden wir zu Menschen, nicht? Mit unserer, das macht uns zu Menschen, dass wir die Fähigkeit haben zu imaginieren und dass wir die Fähigkeit haben, etwas vorzustellen, was nicht oder noch nicht oder vielleicht auch nie, was nicht ist, und daraus unsere Kraft schöpfen, daraus auch utopische Gedanken vielleicht schöpfen. Ja, und das, um zurück zu deiner Frage, natürlich, da bist du schnell bei dem Gedanken, ja, da sind Kinder ganz wichtig, die ja noch eine Fantasie haben und die sozusagen für die Welt noch sehr aufregend ist.
Ja.
Und ich bin ja jetzt Großmutter geworden und bewundere, wie so ein kleiner Mensch wirklich so sich die Welt betastet, erfühlt, beklopft. Alles wird akribisch untersucht. Und ich frage mich, wann geht bei uns diese Neugier verloren? Also diese Offenheit auf alles, was fremd ist, was anders ist. Wo bleibt das irgendwo in der Erziehung oder in der Gesellschaft auf der Strecke? Weil das ist doch die Kraft, die uns...
Das ist die Kraft des Menschen und aber auch das Gefährliche für die Politiker. Weil auch Julian Assange war verdammt neugierig und hat aufklärerisch gearbeitet. Und man hat den Eindruck gehabt, dass westliche Demokratien ähnlich brutal reagieren, wenn es darum geht, jemanden kaltzustellen, wie diktatorische Systeme weiter im Osten. Kannst du etwas über die Entstehung deines Werkes Assange, Fragmente einer Unzeit, was wir 2019 zusammen, was wir uraufführen durften?
Ja, das war natürlich wenn man sich so ein bisschen mit Assange auskennt, dann weiß man, was für eine wichtige Figur er für den Journalismus war, denn er hat diese digitalen, anonymen Post Kasten quasi entwickelt, nicht nur sozusagen das Technische daran, sondern auch die Idee davon, also dass Missstände, die irgendwo vorkommen und die man sich nicht traut, in die Welt zu bringen, weil man Repressionen fürchtet, weil man fürchtet, vielleicht getötet zu werden, weil diese Informationen so brisant und so wichtig sind. Also dafür hat er einen Raum geschaffen, dass diese Informationen safe sozusagen einen Ablageort finden und hat sie dann veröffentlicht. Und das war natürlich einerseits unglaublich brisant und für manche nicht gerne gelitten. Andererseits hat er damit den Journalismus revolutioniert. Das muss man einfach so sagen. Das wird immer unter den Tisch gekehrt, ja. Und alle großen weltweiten Zeitungen haben davon total profitiert und haben jetzt selber solche Postfächer, ja, nicht in der Folge. Aber damals war das was ganz Neues und seine Veröffentlichungen unter WikiLeaks oder die ganzen, war ja nicht nur er, sondern das ist eine ganze Arbeitsgruppe gewesen, WikiLeaks, die es immer noch gibt, haben dann versucht, vieles dieser Materialien zugänglich zu machen, sodass, und der Gedanke dahinter war natürlich ein zutiefst demokratischer, dass jeder Bürger überall auf der Welt Zugang hat zu Informationen, die ihm eigentlich vorenthalten werden, ja, sollen. Also ein wirklich zutiefst demokratischer Gedanke. Man kann natürlich dann irgendwann fragen, ja, ist es wirklich, geht das in unserer zersplitterten Welt, dass jede Information allen zugänglich gemacht werden kann? Oder ist das gefährlich aus diesen und diesen Gründen? Das ist eine andere Diskussion. Aber das, was er da geschaffen hat, war schon wirklich einmalig. Und 2018, 19 war ja dann lange in der Botschaft von Ecuador, weil er befürchtete, von den Engländern oder von den Schweden eigentlich ausgeliefert zu werden an die Amerikaner. Und da sagte jeder damals, also der spinnt doch, der ist doch paranoisch, also der hat Größenwahn, was bildet er sich ein? Also, und darum war er ja in die Botschaft von Ecuador geflüchtet. Dann hatten die ihn ja, also mit dem Machtwechsel in Ecuador, das darf man nicht vergessen, und dem Zusammenspiel der konservativen neuen Regierung in Ecuador mit den Amerikanern, wurde ihm das Asyl entzogen. Und man hat ihn dann sozusagen aus der Behörde heraus komplimentiert und in diesen Hochsicherheitstrakt nach Belmarsh gebracht. Und dieser Vorgang war natürlich unglaublich im Grunde genommen, ja. Und damals war er ja auch noch eine zweifelhafte Figur, weil dieses ganze Vergewaltigungsverfahren, ja, ihm anhing, ja, und er damit sozusagen auch überall diskreditiert war. Also insofern haben sich auch viele, die früher WikiLeaks gut fanden, sich abrupt und ganz und gar von ihm abgewendet, wie auch immer. Ich fand den Vorgang als solchen, unabhängig von den Anschuldigungen, die es damals gab, ungeheuerlich, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, er kam in Belmarsh in den Hochsicherheitstrakt in Isolationshaft und er sitzt dort noch immer. Und er ist jetzt so vergessen wie nur was, erst durch Corona, dann durch den Ukraine-Krieg. Und wie du weißt, steht seine Auslieferung jetzt quasi bevor. Also er hat jetzt das letzte Rechtsmittel, was man noch einlegen kann, hat er eingelegt. Aber wir wissen alle, es wird nichts nützen, er wird nach Amerika kommen. Das heißt, das, was 2010 ihm als Paranoia unterstellt wurde oder als Größenwahn, ist genau eingetreten. Also er hat das sehr, sehr richtig eingeschätzt. Und dieser ganze Vorgang, den fand ich doch ungeheuerlich. Und vor allen Dingen, um das mal auf eine allgemeinere Ebene zu bringen, wie ungeschützt dann ein Individuum plötzlich ist, ja, wie dann plötzlich der Rechtsstaat auch außer Kraft gesetzt wird, auch in unserem westlichen System. Das fand ich erschütternd. Und dann dachte ich, okay, also das ist fast so eine Situation wie in einer klassischen Tragödie oder so. Also es gibt so ein Individuum, was wirklich etwas erleidet, was jedem von uns eigentlich passieren könnte. Wenn du machst etwas, was wirklich nicht in unser Denken, unser System passt, und plötzlich bist du auf eine Weise isoliert, die unvorstellbar ist. Und das war eine Konstellation, die mich unglaublich bewegt hat und die mich auch inspiriert hat, da Aufmerksamkeit für zu schüren.
Ja.
Und auf diese Weise ist sozusagen dieses Projekt entstanden. Ja.
Arbeitest du daran noch in irgendeiner Weise weiter?
Also du meinst an diesem Assange-Thema?
Ja.
Das Projekt ist ja sozusagen mit euch fertig geworden. Und es wäre natürlich toll, wenn es gerade, weil er so in Vergessenheit geraten ist, wenn man doch irgendwie versuchen könnte, vielleicht nochmal, und ich bilde mir nicht ein, dass die Kunst da irgendwas machen kann, aber...
Das Tolle an dem Projekt damals war ja, es war nicht nur ein rein künstlerisches Projekt, es war ein Symposium zu dem Thema Assange, wo es dir und uns gelungen war, Medico International, die sich ja auch weltweit einsetzen für wichtige Persönlichkeiten, die sich demokratische Prozesse einsetzen, und auch das Frankfurter Institut für Sozialforschung, das ja auch diese Sachen behandelt, an einen Tisch zu bringen. Das werde ich nie vergessen. Das war großartig.
Ja. Ja, und das dann noch in der Corona-Zeit.
Ja, also, und noch am Anfang der Corona-Zeit.
Also ich erinnere das. Also ja. Das war.
Das ist ein Projekt gewesen, was einem richtig Hoffnung gibt.
Ja.
Was gibt dir Hoffnung zum Weiterarbeiten?
Ich bleibe noch kurz bei Assange. Du fragtest mich, ob ich daran weiterarbeite. Also, und dann habe ich ein bisschen lax geantwortet, das Projekt ist ja abgeschlossen. Ich meine damit aber jetzt die Komposition. Also ich setze mich unglaublich nach wie vor dafür ein. Also die ganzen Presseerklärungen, die auch zum Beispiel die Akademie der Künste in Berlin herausgibt, sozusagen sind auch mitinitiiert von mir. Oder es gibt einen großen Banner. Ich bin mir darüber bewusst, dass das alles natürlich letztendlich hohl ist und viel zu wenig. Also ich versuche, oder wir haben versucht, Einfluss zu nehmen auf Regierungen, aber das schaffst du nicht. Und das ist... Und die Öffentlichkeit bleibt nicht so lange bei einem Thema, als dass man durch die Öffentlichkeit quasi Kraft aufbauen könnte und auf einen Missstand aufmerksam machen könnte. Das gelingt einfach nicht, weil die Welt ist zu komplex und es gibt viel zu viele Missstände. Aber so geht einer der intelligentesten Köpfe, geht durch den Jordan und wird für immer irgendwo verschwinden. Und das ist skandalös, ja. Und wir regen uns zu Recht über Nawalny auf, ist gar keine Frage. Aber wir müssen doch auch gucken, was da passiert. Und dass man da politisch korrekt immer so ein bisschen verschämt zur Seite guckt und das nicht wahrhaben will, das treibt mich auch nach wie vor um. Und es ist, dass die Komposition war abgeschlossen, aber nicht mein Umgang mit der Tatsache.
Weiß, ja. Du hast uns einen ganz großen Überblick gegeben über die jüngste Zeit und was dich beschäftigt. Und brennt dir noch irgendetwas auf der Seele, worüber wir noch sprechen sollten?
Vielleicht möchte ich doch nochmal das Projekt mit Felicitas Hoppe anschneiden, weil das gerade für mich aktuell ist und was auf den ersten Blick sich so ein bisschen anlässt wie, ja, da arbeiten jetzt eine Schriftstellerin und eine Komponistin zusammen, sehr nett, aber wir haben genau über diese Fragen natürlich und über die Weltsituation und so weiter, haben wir uns intensivst ausgetauscht, und das muss ich sagen, ist so ein Reichtum jetzt über die Jahre gewesen und wie auch immer unser Projekt jetzt wird. Aber das ist sozusagen, wir versuchen das alles einfließen zu lassen und dann zu fragen, ja, was kann eigentlich Kunst noch in dieser Welt und was ist sie noch? Ne? Und wenn du mich fragst, was ich noch anführen möchte, dann kann ich vielleicht noch verweisen auf ein großes Festival in der Akademie der Künste ab Mitte August. Das heißt Time to Listen, wo es um die menschengemachte Erderhitzung eigentlich geht und viele Künstlerinnen aus verschiedensten Nationen vertreten sind, die mit ihren Möglichkeiten und mit ihren Mitteln uns zum Hören bringen wollen und auf diese Missstände auch in dieser, oder was heißt Missstände, auf diese Katastrophe doch vielleicht für diese Katastrophe mit ihren Mitteln zu sensibilisieren.
Aha, das sind Musikerinnen?
Das sind Künstlerinnen, Komponistinnen aus aller Welt. Das ist ein großes Festival, was ab dem 18. August in der Akademie der Künste in Berlin zu erleben sein wird.
Time to listen. Ja. Wir informieren uns alle und werden hoffentlich uns alle dort treffen.
Das wäre schön.
Und hab ganz, ganz vielen Dank für dieses offene Gespräch.
Vielen Dank, Christian. Das war eine Freude, mit dir zu sprechen.
Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.